Liberalismus ist ja keine geschlossene Weltanschauung, ist kein Dogma, sondern eine breite Denkströmung, die um individuelle Freiheit und ihre Voraussetzungen kreist.
Letztlich gibt es keine wirkliche politische Alternative zu liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien, die ein besseres Zusammenleben ermöglichen.
Im Kern geht es eben doch darum, zu aktualisieren, was der Liberalismus für die Probleme von heute zu sagen hat.
Ich hoffe auch, dass die Besinnung auf die Ideen des Liberalismus, die wir auf diese Art und Weise vornehmen wollen, einen Beitrag leisten kann zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, zur gesellschaftlichen Polarisierung, die da ist.
Und damit herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast. Heute starten wir die erste Folge unserer neuen Gesprächsreihe. Gemeinsam wollen wir uns auf Spurensuche begeben, nach der DNA unserer freiheitlichen Gesellschaft, dem Liberalismus. Wir fragen nach seiner Geschichte, seinen Ideengebern und Kritikern, aber auch nach seiner Krise und Zukunft. Unser Podcast ist Teil eines größeren Projekts, der Schriftenreihe Vordenker der liberalen Moderne. Sie wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert und entsteht in Zusammenarbeit mit Universitäten, Thinktanks und wissenschaftlichen Instituten. In insgesamt 26 Bänden wollen wir in den kommenden 5 Jahren die Denktradition des Liberalismus thematisch erkunden, seinen intellektuellen Reichtum ebenso wie seine fortwährende Aktualität sichtbar machen. Dabei geht es uns nicht nur um die großen Namen, sondern auch um die vergessenen Stimmen des 20. und 21. Jahrhunderts. Wir möchten zeigen, wie ihre Ideen bis heute lebendige Antworten auf die Krisen unserer Zeit bieten. So entsteht, Schritt für Schritt, eine Bibliothek des Liberalismus. Begleitet wird das Projekt von Fachkonferenzen und Veranstaltungen. Und die spannendsten Erkenntnisse daraus präsentieren wir Ihnen und euch hier im Podcast.
Vordenker der liberalen Moderne.
Mein Name ist Alexander Schwittek. Ich bin Referent beim Zentrum Liberale Moderne. Und ich freue mich sehr, heute 2 Gäste begrüßen zu dürfen, die das Projekt maßgeblich prägen werden. Zu meiner Linken Professor Lars Feld, Initiator des Projekts und Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Universität Freiburg und Leiter des federführenden Walter-Eucken-Instituts. Herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Und zu meiner Rechten Ralf Füchs, Gründer und Geschäftsführer des Zentrums Liberale Moderne, das die Öffentlichkeitsarbeit koordinieren wird und auch mit eigenen Publikationen und Veranstaltungen beteiligt ist. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Hallo Alex.
Herr Professor Feld, Sie als Initiator des Projekts, lassen Sie uns mit Ihnen beginnen. Was war der ursprüngliche Impuls? Warum braucht es gerade heute ein solches Projekt? Warum die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Vordenkern des Liberalismus?
Nun, es gibt mehrere Gründe dafür oder mehrere Perspektiven darauf. Einerseits die wissenschaftliche Perspektive ist eine relativ einfache. Wenn wir über Liberalismus wissenschaftlich diskutieren, dann greift man meistens auf die alten Denker zurück, gerne ins 19. Jahrhundert. Das ist so ein typischer Ansatzpunkt für diejenigen, die sich mit Liberalismus auseinandersetzen. Oder es werden eben einzelne Teilbereiche genommen, bestimmte Autoren aus dem 20. Jahrhundert, mit denen man sich dann besonders auseinandersetzt. Und wissenschaftlich gesehen war die Idee und ist der Anspruch dieses Projektes, die Entwicklung des Liberalismus, die unterschiedlichen Perspektiven darauf, was ihn ausmacht in der heutigen Zeit, eben aus dem 20. Jahrhundert, aus der Perspektive der Denker des 20. und 21. Jahrhunderts aufzuarbeiten und dann auch in einer Schriftenreihe verfügbar zu machen, auch mit den heutigen modernen Techniken. Das ist der wissenschaftliche Anspruch, aber es ist natürlich auch so, dass auch Wissenschaftler kommen ja auf Ideen, weil sich im Umfeld etwas ändert oder weil Dinge passieren, die einen dazu anregen. Und dazu gehört mit Sicherheit das politische Umfeld, das wir beobachten. Der Liberalismus ist unter Druck, unter massivem Druck. Man muss nicht nur an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine denken, man darf auch daran denken, welche Attraktivität China in den vergangenen Jahren im Systemwettbewerb für manche Staaten auf der Welt bedeutet hat. Auch in internen Diskussionen merken wir das in den westlichen Ländern, auch in Deutschland, dass es diese Attraktivität gibt für diesen autoritären Staat. Wir merken eben auch in den liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien, dass der Liberalismus unter Druck ist. Dass liberale Einstellungen immer weiter in den Hintergrund gedrückt werden durch unterschiedliche ideologische Auseinandersetzungen und die Polarisierungen, die eben zugenommen haben in diesen Ländern.
Sie haben berichtet, es geht um eine ideengeschichtliche Rückbesinnung. Herr Füchs, was kann denn eine solche Rückbesinnung heute leisten? Was können wir von den Vordenkern lernen?
Zum einen geht es darum, den Reichtum und die Vielfalt liberalen Denkens nochmal zu vergegenwärtigen. Ja, Liberalismus ist ja keine geschlossene Weltanschauung, ist kein Dogma, sondern eine breite Denkströmung, die um individuelle Freiheit und ihre Voraussetzungen kreist, ihre politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Voraussetzungen. Heute gibt es zwar breiten Konsens in den westlichen Gesellschaften, dass man liberale Demokratie verteidigen muss, aber mit dem Liberalismus fremdelt man doch eher. Er wird häufig sogar als Ursache für die autoritären und populistischen Gegenbewegungen verdächtigt. Ist auch eine Frage, der man tatsächlich nachgehen muss, wo es Fehlentwicklungen gibt, auch im Liberalismus, oder Überspitzungen. Sei es in eine marktradikale Richtung oder sei es in Richtung Identitätspolitik und Wokeness, ja, die mit zu diesem Backlash beigetragen haben. Aber im Kern geht es eben doch darum, zu aktualisieren, was der Liberalismus für die Probleme von heute zu sagen hat. Sei es Globalisierung, Fragen von globaler Migration, oder auch die Klimakrise. Ja, es gibt ja wenig liberale Literatur zur ökologischen Krise. Und das wird übrigens einer der Bände sein, die wir herausgeben wollen. Welche Beiträge kann liberale Theorie zur Bewältigung der Klimakrise leisten? Und zwar für freiheitliche Antworten auf die Klimakrise und nicht restriktive.
Wenn wir nun auf das inhaltliche Fundament blicken, stellt sich natürlich zunächst eine grundlegende Frage, nämlich die nach dem Begriff des Liberalismus. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Liberalismus sprechen?
Es ist schon ein wesentliches Element, dass sich der Liberalismus vor allen Dingen ausgehend von der Idee der Freiheit mit dem Zusammenleben der Menschen beschäftigt. Und interessanterweise dann schon auch in einer sehr umfassenden Art und Weise. Wenn man, und das ist sicher schon auch verkürzt, davon ausgeht, dass wir Wertvorstellungen bei den Menschen verankert sehen, dass diese Wertvorstellungen sozusagen nicht vom Himmel fallen, sondern bei jedem Einzelnen in irgendeiner Art und Weise existieren. Wenn man das akzeptiert, dann geht es darum, der Koordination der Wünsche, die die Menschen haben, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das gilt einerseits wirtschaftlich genauso wie politisch. Aber dieser Ansatzpunkt, einerseits vom Individuum auszugehen, nicht vom vereinzelten Individuum, sondern vom Individuum in der Gesellschaft auszugehen, seine Vorstellungen, seine Fehler und die positiven Impulse, die jemand setzen kann, einfach zu akzeptieren zunächst einmal und sich dann zu fragen, was bedeutet das im Hinblick auf die Integration der Menschen in die Gesellschaft, dann hat man im Grunde eine liberale Grundhaltung. Also man geht von diesem freiheitlichen Begriff zentral aus. Und ich glaube, man muss auch darüber hinausgehen, wir denken das häufig wirtschaftlich oder politisch. Demokratie ist ja ein Begriff, der auf viele unterschiedliche Arten von Demokratien zutreffend ist. Wir denken in den westlichen Staaten häufig die Rechtsstaatlichkeit als Teil der Demokratie mit, aber sie ist ja nochmal eine Besonderheit und schützt gerade auch die Freiheit der Menschen und versucht dann eben auch eine Koordinationsfunktion wahrzunehmen. Aber darüber hinaus ist Liberalismus eben auch eine Grundhaltung jedes Einzelnen. Dazu gehört Toleranz, vielleicht auch Bescheidenheit. Die Akzeptanz, dass es keine dauerhaften Wahrheiten gibt, dass es auch aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche gibt, man sich hier immer nur annähern kann. Also diese Bescheidenheit, nicht zu wissen, wie die Welt tatsächlich aussieht und wo sie sich hin entwickelt, das ist ein wesentliches Element einer liberalen Grundhaltung.
Finde ich eine ganz schöne Beschreibung. Aber man kann Liberalismus ja auch lesen als eine Methode, gesellschaftliche Konflikte zu befrieden. Ja, Liberalismus geht ja von einer Grundvoraussetzung aus, dass es widerstreitende Ansichten, Interessen in einer Gesellschaft gibt, die man per se zunächst auch respektieren muss und nicht versuchen sollte, sie zu eliminieren zugunsten einer homogenen, geschlossenen Gemeinschaft. Und daraus entwickelten sich Verfahren, die es ermöglichen sollen, diese Konflikte friedlich zu lösen. Gewaltfrei zu lösen. dazu gehört auch gewaltfreier Machtwechsel, nämlich durch Wahlen setzen politischen Pluralismus, politische Freiheit voraus. Das ist ein zentrales Element, das man gerade heute angesichts wachsender Polarisierung, kultureller, politischer Polarisierung wieder stärker sich vor Augen führen sollte. Aber man darf Liberalismus nicht auf einen Satz von Verfahren und Institutionen reduzieren. Er ist nicht nur etwas Prozedurales, sondern ist eben auch die Idee, dass, wie Hannah Arendt sagt, der Sinn von Politik Freiheit ist. Und zwar in einem doppelten Sinn, als Freiheit von Zwang, die berühmte negative Freiheit. Das war ja im Grunde der Urknall des Liberalismus gegen den absolutistischen Staat. Der Schutz individueller Rechte und Freiheiten gegen die Übergriffigkeit einer allmächtigen Regierungsgewalt, sondern auch positiv als Befähigung zur Freiheit. Und das ist sehr voraussetzungsvoll. Dazu gehört ein gewisses Maß an Bildung, gerade jetzt im Informationszeitalter, aber auch eine gewisse ökonomische Unabhängigkeit und Sicherheit, die eine Voraussetzung von Freiheit bedeutet.
Im Namen Liberalismus klingt ja die Freiheit schon an. Jetzt gibt es noch eine zweite Norm, die oft mit dem Liberalismus in Verbindung gebracht wird, und das ist die Gleichheit. Herr Feld, wie stehen denn Gleichheit und Freiheit im Verhältnis im Liberalismus?
Naja, in Liberalismus ist Gleichheit zunächst einmal eine Nichtdiskriminierung, also auch das, was in unserem Grundgesetz steht, nämlich die Gleichheit vor dem Gesetz. Gleichheit bedeutet da nicht, dass die Voraussetzungen, frei leben zu können, unter allen Menschen gleich sein muss. Also man redet ja gerne auch über Chancengleichheit, oder wenn wir bestimmte Gerechtigkeits- oder Verteilungsfragen diskutieren, sind wir da sehr schnell in einem schwierigeren Fahrwasser, wenn es darum geht, das auch als Element oder als Ausfluss des Liberalismus zu betrachten. Aber es geht, wenn wir das Thema Gleichheit im Liberalismus genauer betrachten, vor allen Dingen darum, die möglichst viel Diskriminierungsfreiheit zu erhalten. Und ob es jetzt prozedurale Regeln sind, rechtsstaatliche Regeln in anderer Hinsicht, ob das Zusammenleben auch in kleineren Einheiten passiert, Verhaltensnormen und Verhaltensvorstellungen, die sollen eigentlich so ausgestaltet sein nach liberaler Vorstellung, möglichst, wenn das geht, dass das diskriminierungsfrei erfolgt, also mit allgemein geltenden Regeln und nicht Regeln, die für die einen gelten und für die anderen nicht. Und das ist im Grunde immer auch ein gewisses Problem. Und so kommt auch ein Spannungsfeld zustande zwischen dem Begriff der Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit verstanden und der Freiheit auf der anderen Seite.
Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Dimensionen von Gleichheit, die wiederum eine unterschiedliche Bedeutung für Freiheit haben. Ja, das Grundlegende ist die gleiche Würde aller. Und die gleichen Rechte aller, also die Gleichheit vor dem Gesetz. Ja, das ist elementar und nicht verhandelbar. Und dann gibt es Grauzonen, vor allem von ökonomischer und sozialer Ungleichheit und Gleichheit, die ständig neu verhandelt werden müssen in der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ja, wie viel Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit im Hinblick auf Vermögen zum Beispiel, ist noch kompatibel mit der Idee der gleichen Freiheit aller? Und wo werden etwa ökonomische Monopole auch zu einer Bedrohung von nicht nur ökonomischer, sondern politischer Freiheit, weil sie sich in politische Macht dann übersetzen? Das ist ja jetzt ein großes Thema, gerade wenn man die Internetplattformen, ja, die ja doch eine monopolistische Tendenz haben, eine enorme Meinungsmacht über die Algorithmen, mit denen sie den Diskurs steuern. Also das sind Fragen, die immer neu diskutiert und verhandelt werden müssen. Aber klar ist, es ist keine Idee von absoluter Gleichheit. Ja, man respektiert die Unterschiedlichkeit, auch ein gewisser Grad von ökonomischer Ungleichheit, wenn er durch das Leistungsprinzip gerechtfertigt ist.
Mhm. Herr Feld, möchten Sie ja an der Stelle etwas ergänzen?
Ja, das Leistungsprinzip ist auch so ein schwieriges. Dann wird das nochmal über Generationen ausgedeutet. Da muss man auch aufpassen, was bedeutet das im Grunde. Herr Füchs spricht es ja an, wenn eine stark ungleiche Vermögensverteilung besteht, hat man dann überhaupt noch eine gewisse Form von Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit, beides auch schwierige Begriffe. Und ich glaube schon auch, dass man anerkennen muss bei den politischen Fragen, die da rausfließen, dass einerseits der Staat eine wesentliche Rolle im Liberalismus spielt, um eben Freiheit zu schützen. Es geht auch darum, dass die Individuen durch die Rechtsstaatlichkeit ihre Freiheitssphäre schützen können gegenüber dem Staat. Aber der Staat leistet eben auch wesentliche Voraussetzungen dafür, dass man freiheitlich zusammenleben kann. Und das bedeutet ja auch nicht, dass man einfach individualistisch jeder Einzelne seinen maximalen Vorstellungen folgen kann, sondern es gibt immer auch Grenzen der Freiheit des Einzelnen. Man berührt eben die Freiheit anderer mit seinen eigenen Freiheitsvorstellungen. In der Interaktion muss irgendeine Lösung her bei unterschiedlichen Interessen. Und auch da hat der Staat durchaus seine Funktion. Aber er bietet und muss bieten einen Schutz vor Beeinträchtigungen der Freiheit, die grundlegend sind. Und das passiert beispielsweise dann, wenn ökonomische Macht und politische Macht miteinander einhergehen. Da treten typischerweise große Probleme auf und die müssen wir entsprechend auch lösen durch bestimmte staatliche Einrichtungen.
Das ist ein interessanter Punkt, wenn Sie sagen, der Staat hat die Pflicht, vor Diskriminierung zu schützen, gerade vor der Diskriminierung von Minoritäten. Also Schutzrechte für Minderheiten ist ja ein zentrales Element des Liberalismus. Und gleichzeitig sind wir, glaube ich, gegenwärtig in der Gefahr, diesen Schutz zu überdehnen, wenn der Schutz vor Diskriminierung und vor, wie es heißt, Hass und Hetze dazu führt, dass die Meinungsfreiheit von Staats wegen eingeschränkt wird. Ja.
Ich glaube, an Ihren Ausführungen zeigt sich schon, dass dieses Spannungsverhältnis dem Liberalismus inhärent ist. Und wir haben jetzt bisher immer vom Liberalismus mit großem L gesprochen. Die Frage ist natürlich, und Herr Füchs hatte das in der Einleitung schon angesprochen, es stellt sich ja so dar, dass der Liberalismus kein monolithischer Block ist, sondern dass wir eher von Liberalismen ausgehen. Herr Feld, wo verorten Sie sich denn und welche Spielarten des Liberalismus gibt es eigentlich?
Ja, also schwierige Frage, die Sie mir da stellen, weil das ja auch eine Art von persönlicher Verortung letztlich ist. Ich halte mich jedenfalls für einen liberalen Menschen, sagen wir das mal so. Aber auf der anderen Seite steht ja das Institut, dessen Direktor ich bin für den Ordoliberalismus in Deutschland, das Walter-Eucken-Institut. Und in gewisser Weise geht es eben auch darum, die Vorstellungen, die Ordoliberalen ungefähr in der Mitte, vielleicht müsste man sagen, nach dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelt haben, dass diese Ideen des Ordoliberalismus immer wieder auf ihre Modernität überprüft werden und überprüft werden müssen, um zu fragen, was bedeutet das eigentlich heute noch oder ist das Ganze obsolet? Ja. Und der Ordoliberalismus ist eine Ausrichtung, die speziell darauf abzielt, im wirtschaftlichen Bereich eine Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die auf allgemeine Regeln abstellt. Also sicherstellt, dass der Staat die allgemeinen Rahmenbedingungen für das Wirtschaften der Einzelnen setzt und dann sowohl die Menschen selber als Konsumentinnen und Konsumenten, auch als Anbieter von Arbeitskraft und auf der Produktionsseite die Unternehmen, ihre eigenen Dispositionen, das, was sie an Entscheidungen treffen wollen, frei innerhalb dieses Rahmens treffen können. Das ist die Grundvorstellung dabei. Und natürlich ist das auch immer wieder in einzelnen Fällen spezifisch zu diskutieren. Was heißt das denn überhaupt? Eben beim Beispiel, das Herr Füchs brachte, zur Diskussion über Diskriminierung gegen Hassrede. Auch da geht es ja um eine Abgrenzung dessen, was der Staat darf und wann er zu sehr in Freiheitsrechte eingreift. Und das gibt es im Wirtschaftlichen ganz genauso.
Herr Füchs, auch unsere Organisation trägt das Adjektiv liberal, Zentrum Liberale Moderne, ja sogar im Namen.
Ja, das hatte viel Irritation bei unserer Gründung ausgelöst. Marie-Louise Beck und ich kommen ja von den Grünen. Warum nennt ihr euch jetzt Zentrum Liberale Moderne? Seid ihr jetzt bei der FDP gelandet? Nein, das ist kein parteipolitisches Projekt. Liberalismus ist kein Parteimonopol, sondern es geht aus von der Erkenntnis, dass liberale Moderne massiv unter Druck ist, angegriffen wird von verschiedenen Seiten. Es gibt sowohl eine autoritäre Moderne mit Blick auf China, das bis in wirtschaftliche Eliten in Amerika und Europa das chinesische Modell als attraktiv gesehen wird, weil es scheinbar so effizient ist. Und gleichzeitig gibt es eine antimoderne Strömung, etwa im Islamismus, die Errungenschaften der liberalen Moderne angreift. Also das ist schon ein Kern der gegenwärtigen, sowohl internationalen wie gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und gleichzeitig ist klar, dass man es nicht bei der bloßen Status-Quo-Verteidigung lassen kann. Es gibt so viele Herausforderungen, offene Fragen, auf die wir neue Antworten finden müssen.
Da sind wir mitten im Thema Liberalismus im Stresstest. Wir lesen viel von der Krise der liberalen Demokratie. Herr Feld, was ist denn da genau in der Krise? Sind es unsere Werte, unsere Institutionen, unsere Verfahren?
Und ein Teil der Krise ist tatsächlich diese Bedrohung von außen. Das ist oftmals eben auch eine intellektuelle Bedrohung. Also gerade wenn man das Beispiel China nimmt, wird sehr stark dort auf Effizienz abgehoben. Das ist das, was man als Manager eines Unternehmens sich eben auch vorstellt, dass man Entscheidungen trifft, die dann von oben nach unten in der Hierarchie durchgesetzt werden. Und das ist eine einerseits sehr naive Vorstellung, wie China funktioniert. Es ist andererseits auch eine naive Vorstellung, wie Unternehmen funktionieren. Aber sie ist trotzdem attraktiv, gerade im Wirtschafts- Bereich. Und das ist durchaus eine Bedrohung, die dazu ein Stück weit von außen kommt, aber eben auch in unseren freiheitlichen Gesellschaften, gerade weil sie freiheitlich sind, ja so aufgenommen wird, als attraktiv betrachtet wird. Und dann versucht man eben auch Veränderungen politischer Art im eigenen Land herbeizuführen, die in diese Richtung gehen. Das ist eine ganz wesentliche Entwicklung, die wir heute haben. Und wir sehen aber auch vielfältige Einschränkungen dieses freiheitlichen Denkens ansonsten in unseren Gesellschaften. Die Polarisierung hat zugenommen. Und es ist nicht nur eine Polarisierung, die in rein ökonomischer Weise zu verstehen wäre. In den USA geht die gesellschaftliche Polarisierung mit der ökonomischen einher. Die Vermögens- und Einkommensungleichheit ist in den USA massiv gewachsen in den vergangenen Jahrzehnten. Während wir bei uns in Deutschland im Grunde, wenn wir über Einkommensverteilung und Vermögensverteilung reden, zwar über den Zustand der Ungleichheit reden können, aber zugenommen hat das eigentlich seit 2005 nicht mehr. Das heißt, man hat nicht die gleiche Entwicklung in dieser Art wie in den USA und trotzdem haben wir eine zunehmende gesellschaftliche und politische Polarisierung, die sich dann am Ende auch im Bundestag niederschlägt, wenn wir die beiden politischen Ränder rechts und links betrachten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die angesprochen sind, identitäre Bewegungen in unterschiedlicher Art und Weise. Und da spielt dann eben Freiheit eine viel geringere Rolle. Da ist die Zugehörigkeit wichtig, die Abgrenzung gegenüber anderen. Es werden Gruppennormen in den Vordergrund gerückt, die klar auch gegen individuelle Vorstellungen in Stellung gebracht werden, die als dominant angesehen werden in diesen Gruppen selber und die das Zugehörigkeitsgefühl stärken sollen. Und diese Entwicklungen finden wir in einer Vielzahl von demokratischen Rechtsstaaten in der Welt. Und sie sind deswegen immer auch eine Bedrohung von innen.
Also diese Tendenz des Rückzugs in Gruppenidentitäten, ja, das hat, glaube ich, viel zu tun mit dem Verlust von Fortschrittsvertrauen. Ja, wenn man die Zukunft vor allem als Bedrohung sieht und die Leute zunehmend den Eindruck haben, es reicht nicht mehr für alle, dann stärkt das diese Tendenz, sei es ethnisch-nationale Gemeinschaften oder Weltanschauungsgemeinschaften auch absolut zu setzen und gegen die anderen. Ja, das sind ja immer Ausgrenzungsideologien. Man definiert, wer dazugehört und damit wird gleichzeitig definiert, wer nicht dazugehört und damit auch nicht in den Genuss gleicher Rechte kommt. Und es ist so ein Kernproblem. Liberalismus war eigentlich immer auch eine Fortschrittserzählung, dass diese Prinzipien von ökonomischer Freiheit und politischem Pluralismus, Wettbewerb auch von Ideen, dass das zu kreativen Lösungen führt. Nicht nur technische Innovation, sondern auch politische Innovation. Und wenn dieses Vertrauen verloren geht, dann wird es eng.
Ja, Liberalismus ist gekennzeichnet durch seine Offenheit. Solche identitären Bewegungen, und man darf das jetzt nicht nur im deutschen Kontext auf eine bestimmte identitäre Bewegung beziehen, es sind ja ganz unterschiedliche, die dann eben auch ja aufeinanderprallen an verschiedenen Stellen. Wir merken das ja, wenn in den USA, wir haben das in Deutschland ja genauso, Demonstrationen stattfinden und das dann bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt zwischen solchen Gruppierungen. Diese Offenheit fehlt den Gruppen. Sie sind nicht offen in der gleichen Art und Weise, wie es eine liberale Gesellschaft ist. Es ist schon sicher auch so, dass eine liberale Gesellschaft nicht einfach absolut offen ist. Also überhaupt dieser Absolutheitsanspruch ist etwas, was dem Liberalismus fern liegt, so wie ich ihn zumindest begreife. Ja, da wird nichts absolut gesetzt. Es ist die Vorstellung, offen zu sein, und Offenheit führt auch dazu, dass man offen ist für neue Ideen in jeglicher Form, dass man erst einmal diese Ideen im Wettbewerb prüft, darauf, was sie überhaupt taugen, und daraus entwickeln sich eben auch die kreativen Ideen, die man für den Fortschritt unserer Gesellschaften und unserer Volkswirtschaften und ja auch in der Politik am Ende braucht. Und vieles, was wir da gesellschaftlich, politisch diskutieren, hat oft eine bestimmte Entsprechung im Ökonomischen. Also diese Form der Kreativität, diese Idee, dass sich das weiterentwickelt und wir dadurch eben auch Wachstum in Anführungszeichen bekommen. Das ist eine ganz bestimmte Vorstellung, die am Ende darauf hinausläuft, dass man Wissensteilung hat. Das ist das alles Entscheidende. Es gibt eine Fortentwicklung, die einerseits technisch ist, die andererseits gesellschaftlich ist. Und das macht solche offenen Gesellschaften des Liberalismus eben auch besonders und im Zeitablauf, wie ich finde, am Ende auch besonders erfolgreich. Auch im Umgang mit größeren Herausforderungen. Und wenn wir die Klimakrise genauer betrachten, dann wird man davon ausgehen dürfen, dass es uns gelingt, in einer freiheitlichen Gesellschaft mit besseren Lösungen aufwarten zu können, als wir das in autoritären Regimes vorfinden. Rückblickend ist es schon so, dass wir eben in Diktaturen keinerlei Achtung der Umwelt feststellen können. Vielleicht gibt es Einzelfälle, wo ich irgendeine lokale ökologische Diktatur nicht kenne. Das mag sein, aber mir ist keine
China
bekannt.
Ist das schon, würde ich sagen, eine neue Herausforderung, weil China einerseits das Wachstum absolut setzt, ja, das ist völlig klar. Sie machen nichts, was in irgendeiner Weise das ökonomische Wachstum behindern könnte. Und gleichzeitig setzen sie ja massiv auf ökologische Technologien, sind inzwischen Weltmarktführer, nicht nur bei Solar- und Windenergie, sondern auch so viel Batterietechnik, Wasserstoff, Elektroautos. Also ich finde schon, dass wir da in einer Systemkonkurrenz sind, bei der wir nicht sicher sein können, ob wir sie gewinnen, sondern uns anstrengen müssen und unter Beweis zu stellen, dass offene Gesellschaften auch in der Lage sind, schwierige Herausforderungen zu bewältigen, die auch unbequeme Veränderungen mit sich bringen.
Ja, das ist der Blick darauf, den wir in der heutigen politischen Diskussion haben. Aber man darf trotzdem feststellen, dass China eine bislang ungebrochene Dynamik im Aufwuchs der CO2-Emissionen hat. Während sowohl die USA, trotz aller Debatten um Trump als Gegner von Klimaschutz und Klimapolitik, wird dort ja weiterhin auf der Ebene der Bundesstaaten CO2 massiv eingespart durch entsprechende Einrichtungen, also CO2-Emissionshandel, wie wir ihn auch in der EU kennen. Und die EU spart auch entsprechend ein. Also auch bei aller Diskussion darüber, welche Klimaziele man zu welchem Zeitpunkt genau geschafft hat, schließlich und endlich geht es darum, was erreichen wir wirklich effektiv. Und da hat China zwar einerseits die Gelegenheit ergriffen, diese Technologien, die wesentlich sind für eine klimaneutrale Produktion schnell zu adaptieren, selber auch vieles neu zu erfinden, und ob das jetzt Photovoltaik ist oder ob es Wind ist, auch Batterietechnologie, sind die Chinesen den westlichen Ökonomien voraus. Aber es ist dann schon so, dass man nur darauf schauen darf, was macht China denn eigentlich im Hinblick auf Technologie? Denn mit diesen Technologien geht es den Chinesen vor allen Dingen darum, Gewinne zu machen für ihre Unternehmen und das Wirtschaftswachstum weiter nach vorne zu bringen. Und im Grunde hätte China als Land selber, ohne auf die Welt Rücksicht nehmen zu wollen, einen Anreiz, den Klimawandel stärker zu bekämpfen, weil man schon sehen muss, dass die drittgrößte Gletscherschmelze der Welt findet im Himalaya statt. Und das ist das Trinkwasserreservoir Chinas. In China ist zudem Wirtschaftskraft an der Küste massiert. Also wir sehen die Städte mit den größten wirtschaftlichen Schwerpunkten an der Küste. Und wenn der Meeresspiegel steigt, sind diese bedroht. Das ist natürlich dann schon auch für alle problematisch, wenn das Trinkwasser irgendwann ausbleibt.
Ich würde gerne nochmal über diese doppelte Krise sprechen, die wir jetzt gemeinsam herausgearbeitet haben. Also es ist einmal die Krise des Liberalismus, der liberalen Demokratie hinsichtlich der Systemkonkurrenz, wie wir es jetzt im Falle Chinas durchdekliniert haben, aber auch im Inneren. Sie sprachen von den identitären Bewegungen. Und angesichts dieser doppelten Krise scheint es oft so, als sei der Liberalismus eine bloße Verteidigungsbewegung geworden. Gibt es so etwas wie eine Ermüdung der Freiheit? Und was könnten ihre Ursachen sein? Herr Füchs.
Freiheit ist auch immer anstrengend, das ist schon so. Und was wir eigentlich schon seit den 70er Jahren erlebt haben, war ja wirklich eine liberale Revolution. In vieler Hinsicht auch kulturell und vielleicht sogar vor allem kulturell. Wie sich die Geschlechterbeziehungen seitdem verändert haben, bis auch die Kindererziehung, ja, die Rechte von Kindern, das ganze Streben nach Bürgerbeteiligung, nach partizipativen Verfahren in der Politik. Also es war ein enormer Liberalisierungsschub. Und das ist nicht nur ein Gewinn, nicht nur ein Fortschritt, also Zunahme individueller Optionen, man kann wählen, bis hin, welche Art von Sexualität man praktizieren möchte. Man wählt den Beruf, man wählt den Ort, an dem man leben will. Aber das ist ja immer mit Entscheidungen verbunden, die auch gewisse Risiken bergen. Man muss Verantwortung für seine Entscheidung übernehmen und auch die Verantwortung für falsche Entscheidungen. Und das ist anstrengend. Und da gibt es, glaube ich, tatsächlich so eine Tendenz, wieder stärker die Sicherheit zu suchen, die einerseits durch den Staat gewährleistet werden soll. Der Staat soll absichern gegen alle möglichen Risiken, sondern auch die Sicherheit der Gemeinschaft. Ja, die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv. Und wie man dieses Streben nach Freiheit und den Gewinn an Freiheit mit diesem Grundbedürfnis von Sicherheit verbindet, das ist, glaube ich, eine der zentralen Herausforderungen auch für den Liberalismus.
Ja, ich meine, wir haben jetzt sehr viel auch über den Freiheitsbegriff gesprochen in einer Perspektive, die auf Möglichkeiten abzielt. Aber es bedeutet immer auch, dass man eben verantwortlich ist für das, was man tut. Ne? Das ist ganz eindeutig. Also die Freiheit, Entscheidungen treffen zu können nach eigenem Gutdünken, heißt eben auch, dass man für diese Entscheidungen einzustehen hat. Aber das hat natürlich, wenn es dann in größere Zusammenhänge kommt, häufig auch das Potenzial, besonders schädlich zu sein, wenn man daran denkt, dass es auch möglich ist, die Folgen von Entscheidungen, die man trifft, auf andere zu überwälzen, etwa auf den Staat oder auf die Gemeinschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Da haben wir natürlich dann eben immer wieder auch Fehlstellungen, die dadurch auftreten. Also insofern ist es ein wichtiges Prinzip, dass wir eine Kongruenz von Entscheidung und Haftung haben. Der Liberalismus als Vorstellung, wie man eine Gesellschaft freiheitlich ausgestaltet, ist vom Grundsatz her immer wieder in der Defensive, weil gerade auch wenn wir den Begriff der negativen Freiheit nehmen, es ja um eine Verteidigung von Freiheitssphären geht. Und das hat etwas Defensives. Verteidigung ist defensiv. Die Herstellung positiver Freiheitsrechte, diese Idee des positiven Freiheitsbegriffes, die geht dann schon auch weiter, indem ermöglicht wird durch gesellschaftliche, durch politische Rahmenbedingungen eine Ermöglichung da sein soll. Und dann tritt schon eher nochmal auch ein Spannungsverhältnis auf zu Ideen der Gleichheit und der Gerechtigkeit, wo man dann sehen muss, wie man das am Ende zusammenbringt. Aber der Begriff der negativen Freiheit ist von vornherein defensiver. Und das ist natürlich nicht so attraktiv, wenn man letztlich immer in der Defensive dasteht und sagt, das ist aber ein Angriff auf unsere Freiheitsrechte. Und ja, Freiheit ist anstrengend. Und diese Anstrengung ist für viele auch sehr fordernd und für manche womöglich sogar eine Überforderung.
Herr Feld, das wird ja oft gegenüber dem Liberalismus auch kritisiert, quasi eine grenzenlose Freiheit. Und wir wollen uns in dieser Reihe, in diesem Projekt ja auch mit den Kritikern des Liberalismus auseinandersetzen. Und diese sehen die aktuellen Krisen oft als eine Krise des Liberalismus. Also die Ursachen unserer heutigen Krise liegen in ihm selbst begründet.
Da ist ein Element von Wahrheit dran. Wenn man nochmal zurückblickt, was waren eigentlich die großen Treiber für diese antiliberale Gegenbewegung? Ja, dann war die Finanzkrise von 2008, 2009. Das war mit so einem Katalysator. Und die war schon auch zumindest das Produkt einer Deregulierung von Finanzmärkten, die zu einer Akkumulation von Krisenfaktoren geführt hat, die mit dann massiven Folgen für große Teile von Bevölkerung, die mit diesen Spekulationen ja gar nichts zu tun hatten. Und ich würde sagen, ja, das ist so eine Lektion, dass man auch bei wirtschaftlicher Freiheit, bei Deregulierung von Märkten vorsichtig sein muss und versuchen muss, Nebenwirkungen zu antizipieren, die dann zu Hauptwirkungen werden können. Aber es gibt auch in anderen Richtungen Überspitzungen, die mit zu dieser antiliberalen Gegenreaktion geführt haben. Teile dieser postmodernen Linken sind zu weit gegangen mit ihrer Art von Identitätspolitik, bis hin zu Sprachspielen und Sprachregelungen, die von der Mehrheit der Bevölkerung als massive Bevormundung empfunden worden sind. Wir waren möglicherweise auch zu blind für die Folgen einer weitgehend unkontrollierten Migration, die von Teilen unserer Gesellschaft als Bedrohung von Identitäten, aber auch von ihren sozialen Interessen empfunden wird. Also ich denke schon, es gibt Grund für eine kritische Selbstreflexion des Liberalismus, aber es gibt keinen Grund, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Zugunsten von was eigentlich? Was wäre denn die Alternative zu einer liberalen Gesellschaft? Ja, ich meine, alle großen Gegenbewegungen sind doch furchtbar gescheitert. Ob das jetzt sozialistisch-kommunistische Gegenbewegungen waren oder faschistische Gesellschaftsutopien, die sind alle im Schrecken geendet. Und ich glaube, darauf muss man sich auch nochmal rückbesinnen, dass letztlich doch diese liberalen Grundvorstellungen die Rückversicherung sind gegen den Rückfall in Barbarei.
Ja. Ja, das ist ganz eindeutig so. Das kann man, glaube ich, gar nicht viel besser sagen als so. Denn letztlich gibt es keine wirkliche politische Alternative zu liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien. Alle anderen Alternativen, welche Formen von Diktatur, autoritären Regimes, Autokratien, auch bis hin zu Monarchien, sind keine Alternative dazu, die ein besseres Zusammenleben ermöglichen. Und ich glaube, man muss schon auch sagen, dass Krisen ganz allgemein immer als Katalysatoren wirken. Andererseits aber auch Veränderungen herbeiführen, die gravierender sind. Es ist nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise, auch die Corona-Krise hat sehr viel in dieser Hinsicht verändert. Und wir dürfen ja auch weiter zurückdenken. Also die Weltwirtschaftskrise war sicher auch bedeutsam für die Machtübernahme des Nationalsozialismus. Und so kann man, glaube ich, auch in der Geschichte weiter zurückgehen und sieht, wie solche Krisen sich am Ende immer wieder ausgewirkt haben im Zeitablauf. Und was dann ausgelöst wird als Entwicklung durch solche Krisen oder befördert wird durch solche Krisen, ist nicht immer ein Pfad, der wirklich zu einem guten Ergebnis führt. Auch die Gegenbewegungen, die dann dagegen kommen, sind nicht immer besonders günstig.
Unser Projekt will ja nicht nur die Vordenker neu auflegen und der deutschen Öffentlichkeit bekannt machen, sondern auch nach den Antworten fahren, die Sie eben geben können für unsere Gegenwart und die Krisen unserer Gegenwart. Herr Feld, welche Antworten erhoffen Sie sich?
Naja, ich erhoffe mir zunächst einmal, dass wir aus dem Projekt wirklich eine Bestandsaufnahme dessen haben, was Liberalismus heute bedeutet. Und dann sollte im nächsten Schritt auch klarer werden, wie liberale Gesellschaften auf die Herausforderungen, die wir aktuell haben, reagieren müssen. Es sind ja Herausforderungen, die zum Teil sehr alte sind. Wir sind wieder in einer Weltordnung, die durch Machtpolitik gekennzeichnet ist. Und es ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen würden. Das kennen wir über die Jahrhunderte, dass immer wieder Machtpolitik im Vordergrund steht und Fragen der Verteidigungsfähigkeit und Ähnliches. Das sind alte Fragen und vielfach werden sie auch mit alten Antworten bedient. Wir werden vielleicht auch hier nochmal ein bisschen kreativer sein müssen, was das zukünftige Zusammenleben in einer neuen Weltordnung bedeutet. Also da hoffe ich mir schon auch, dass jenseits der Abschreckungsnotwendigkeit, die man im Moment deutlich sieht, und zwar nicht nur wegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern wir sehen immer wieder Ereignisse, an chinesischen Grenzen, im südchinesischen Meer beispielsweise, die eben auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen führen können. Und dann reden wir nicht über die Konflikte, die manchmal auch als lokal oder regional bezeichnet werden, aber ich würde schon das, was im Nahen und Mittleren Osten passiert, nicht mehr als lokal bezeichnen. Da ist schon klar, dass Iran zu der chinesisch-russischen Achse dazugehört und dass auch sehr, sehr viel in dieser Auseinandersetzung dort mit Israel durch Iran mit beeinflusst getrieben wird. Also ich glaube, dass man auch diese Arten von Konflikten durchaus in einem Weltkontext sehen muss. Das ist also die eine Seite. Die andere Seite, darüber haben wir in diesem Podcast schon ein bisschen gesprochen, ist die Klimakrise, die dadurch schon da ist, aber noch stärker werden wird in den kommenden Jahren. Es gibt nicht wenige Kollegen aus den Naturwissenschaften, aus der Klimaforschung, die klar sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist nicht mehr erreichbar. Und es wird uns dann sicherlich auch noch in den Krisenphänomenen noch wesentlich deutlicher werden. Auch dahingehend erhoffe ich mir, dass wir vielleicht nochmal neue Impulse gewinnen können. Aber ich hoffe auch, dass die Besinnung auf die Ideen des Liberalismus, die wir auf diese Art und Weise vornehmen wollen, einen Beitrag leisten kann zu den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, zur gesellschaftlichen Polarisierung, die da ist.
Herr Füchs, die gleiche Frage an Sie zurückgespielt.
Ich nenne einfach mal vielleicht zwei, drei konkrete Fragestellungen, auch jenseits von Liberalismus und Ökologie, also freiheitliche und marktwirtschaftliche Antworten auf die Klimakrise. Eine ist, was bedeutet eigentlich wehrhafte Demokratie? Also ein Band wird ja Karl Popper gewidmet sein, aber der ist nicht der Einzige, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Wo sind die Grenzen der Toleranz gegenüber den Intoleranten? Und was bedeutet robuste Verteidigung der Freiheit, ohne selbst ins Autoritäre abzugleiten? Das ist ja das Risiko dabei. Ein zweites Thema, von dem ich mir jetzt auch nochmal ein paar neue Impulse erhoffe, ist das Verhältnis von ökonomischer und politischer Freiheit. Viele Kritiker des Liberalismus halten ja die politische Freiheit hoch, aber würden die gerne die ökonomische Freiheit viel stärker einschränken, als das schon der Fall ist. Und der Liberalismus geht aber von einer entgegengesetzten Annahme aus, nämlich dass es ein Wechselverhältnis zwischen ökonomischer und politischer Freiheit gibt, das man nicht nach Belieben außer Kraft setzen kann. Es stimmt zwar, dass Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht notwendigerweise zu Demokratie führt oder mit Demokratie verbunden ist, aber umgekehrt gibt es keine einzige liberale Demokratie, die nicht marktwirtschaftlich verfasst wäre. Und vielleicht ein drittes Thema ist die Rolle von Gemeingütern, von öffentlichen Gütern im weitesten Sinn. Das ist vielleicht auch ein Element, was unterschätzt worden ist von liberaler Seite. So in den 90er Jahren und 2010er Jahren, dass zur individuellen Freiheit auch öffentliche Güter gehören, die für alle zur Verfügung stehen. Das Bildungssystem etwa, auch ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr. Ich glaube, das sind, sagen, wichtige Impulse für heute.
Und abschließend, Herr Feld, welcher Vordenker oder welche Vordenkerin inspiriert Sie aktuell in Ihrer intellektuellen, wissenschaftlichen Arbeit, aber auch vielleicht in Ihrer politischen Praxis?
Naja, ich bin da natürlich sehr stark auch durch meine ökonomische Ausbildung geprägt und einer der Denker, der mich sehr stark über all die Jahrzehnte bis heute beeinflusst hat, ist James Buchanan, der eine klar liberale Haltung hat und sehr konsistent. Manchmal werde ich gerne mit Hayek in Verbindung gebracht, weil ich auf dem Lehrstuhl sitze, den er früher innehatte. Bei Hayek fehlt mir einiges an dieser Konsistenz, die Buchanan zeigt. Und Buchanan stellt viel schneller auch auf bestimmte Regeln des Zusammenlebens ab, auf die Rahmenbedingungen, die gesetzt werden müssen. Und das entspricht schon auch dem ordoliberalen Denken, das wir in der Freiburger Schule sehen.
Ja, vielen Dank. Und Herr Füchs, wer inspiriert Sie aktuell?
Ja, gut, ich bin ein alter Fan von Hannah Arendt, ihrem Republikanismus. Also die Freiheit, die gemeinsame Freiheit, die sich im politischen Handeln realisiert. Also Freiheit nicht einfach nur als ein Zustand, sondern als eine Aktion. Ja. Dahrendorf hat für mich auch eine wichtige Rolle gespielt. Also sein Liberalismus, der die gesellschaftlichen Voraussetzungen mit reflektiert. Ich finde aber auch einige neuere Autorinnen interessant, die so ein bisschen stärker in eine libertäre Richtung gehen. Deirdre McCloskey zum Beispiel finde ich eine sehr inspirierende Autorin, weil ich selber vielleicht eher doch aus einer etatistischen Richtung komme. Und dann braucht man immer so ein bisschen auch ein liberales Gegengift.
Ich danke Ihnen für das gemeinsame Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die Auftaktfolge des Vordenker-Podcasts. Wir haben gehört, der Liberalismus ist kein erledigtes Kapitel der Geschichte, sondern ein offenes Projekt. Eines, das sich ständig erneuern muss, wenn es lebendig bleiben will. Ich bin gespannt auf alle Denkerinnen und Theoretiker, Ideengeber und Politikschaffende, mit denen ich in den kommenden Folgen an dieser Stelle sprechen werde. Dann werden wir die zentralen Themen der liberalen Moderne vertiefen. Wir werden nach der Rolle des Staates fragen und die Idee der sozialen Marktwirtschaft diskutieren und unter anderem die Frage stellen, wie ökologische Verantwortung und Freiheit eigentlich zusammengehen können. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie die Diskussion, mischen Sie sich ein und bleiben Sie mit uns im Gespräch darüber, was der Liberalismus uns heute zu sagen hat. Thank you.